Ein Junge ist gerade dabei, einen anderen mal so ordentlich zu verprügeln, als der Pfarrer vorbeikommt und sagt: Sag mal, hast du noch nie gehört, dass man seine Feinde lieben soll? Sagt er: Doch schon, aber der Peter ist ja mein bester Freund. Es ist nicht immer so einfach mit der Feindesliebe und es ist nicht immer ganz einfach auch mit dem, was wir in der Bibel zu bestimmten Themen finden. Wer in den letzten Wochen hier regelmäßig mit dabei war und sich auf diese Texte eingelassen hat, der hat schon gemerkt, das ist nicht immer sowas, was so ganz leicht verdaulich ist, was wir da lesen. Wir beschäftigen uns gerade mit der bekanntesten Rede Jesu, der sogenannten Bergpredigt oder auch dem, wo wir sagen können, das ist so die Regierungserklärung, wo Jesus sagt, in meiner Welt, da wo ich König bin, da sollen folgende Maßstäbe gelten. Da sollen folgende Werte zählen. Und es sind Texte, die uns immer wieder an Grenzen führen. Texte, mit denen man ringen muss. Und ich hoffe, dass wir das nicht nur als Herausforderung sehen, ja auch als Herausforderung, aber eben auch als Chance. Nämlich als eine Chance zu sehen, da gibt es einen Gott, der hat sich wirklich etwas Gutes für Menschen gedacht und der will, dass das Zusammenleben von Menschen gelingt. Und da, wo er regiert, da wird alles anders. Und da ist alles nochmal anders als in unserer Welt. Wir singen das ja manchmal, in seinem Königreich ist alles umgekehrt. Und genau das kommt in dieser Bergpredigt immer wieder zum Ausdruck. Es ist so ganz anders, als wir das machen würden. Und ich hoffe, dass das nicht nur herausfordernd ist, sondern dass das eben auch das Potenzial hat, anziehend zu sein und zu sagen, diese Kultur, die ist es doch wert, besser kennenzulernen. Und so wird es auch heute sein, wenn wir uns zum vorerst letzten Mal nochmal einen Text aus dieser Predigt anschauen und dann nach einer Pause vielleicht nächstes Jahr irgendwann nochmal weitergehen. Wir haben bis hierhin drüber nachgedacht, was sind so die Kennzeichen einer christlichen Gesinnung. Da ging es um diese sogenannten Seligpreisungen. Wir haben darüber nachgedacht, was es heißt, als Christen Licht oder Salz in dieser Welt zu sein. Und wir haben in den vergangenen Wochen immer wieder gesehen, ein einfach nur irgendwie frommes Verhalten, das reicht nicht. Gottes Maßstab, der ist anders und der ist höher. Und damit muss man mitunter ringen. Und so geht es sicherlich vielen, wenn wir gleich auch den Text für heute hören, so ging es auch mir in der Vorbereitung. Ich glaube, das ist auch ein Text, mit dem man jetzt nie so einfach fertig wird. Ich lese ihn uns aus Matthäus 5, die Verse 38 bis 48. Und man kann das auch hier vorne dann wieder mitlesen. Da sagt Jesus Folgendes. Ihr wisst, dass es heißt, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, setzt euch nicht zur Wehr gegen den, der euch etwas Böses antut. Im Gegenteil, wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dann halt ihm auch die linke hin. Wenn einer mit dir vor Gericht gehen will, um zu erreichen, dass er dein Hemd bekommt, dann lass ihm auch den Mantel. Und wenn jemand von dir verlangt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh zwei mit ihm. Gib dem, der dich bittet, und weise den nicht ab, der etwas von dir ausleihen möchte. Ihr wisst, dass es heißt, du sollst deine Mitmenschen lieben und du sollst deine Feinde hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Damit erweist ihr euch als Söhne eures Vaters im Himmel, denn er lässt seine Sonne über Bösen und Guten aufgehen und lässt es regnen für Gerechte und Ungerechte. Wenn ihr nur die liebt, die euch Liebe erweisen, was für einen Lohn habt ihr dafür zu erwarten? Tun das nicht sogar Leute wie die Zolleinnehmer? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr damit Besonderes? Tun das nicht sogar die Heiden, die Gott nicht kennen? Ihr aber sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Das unerwartete Tun und mehr als nötig. So habe ich das mal überschrieben für heute Morgen. Und das ist ein Text, der, wie gesagt, viele Fragen aufwirft und der vielleicht auch manche Missverständnisse produzieren kann. Und deshalb möchte ich mal einsteigen mit einem Teil und ein paar Gedanken zum Thema, was nicht damit gemeint ist. Also, was ist nicht damit gemeint? Ich versuche mal der Reihe so ein paar mögliche Missverständnisse aufzugreifen. Das fängt schon an damit, dass es ja da heißt am Anfang, ihr wisst, dass es heißt Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das bezieht sich auf Stellen aus dem Alten Testament. Und wenn wir das jetzt lesen, dann denken wir, boah, was ist das für ein Rechtssystem? Grausam, brutal, das klingt so nach Blutrache und Vergeltung. Aber es ist wichtig zu sehen, so komisch das für uns heute klingen mag, und es sind ja auch Worte aus vergangenen Jahrhunderten, das, was damals oder das, was heute so komisch klingt, das ist das, was damals dafür gesorgt hat, dass eben Streitigkeiten geregelt wurden. Das, was damit gesagt wird, mit Auge um Auge, Zahn um Zahn, das war im Grunde genommen fortschrittlich. Denn das sagt ja, der Ausgleich für eine Straftat soll nicht schlimmer sein als die Straftat. Es gibt einen klaren Rahmen für Strafe und Wiedergutmachung. Es gibt so eine Regelung gegen Blutrache, dass einfach jeder willenlos sich zur Rache hinreißen lässt, wenn ihm irgendwas angetan ist. Das ist das Prinzip, was dahinter steht. Also für uns heute klingt es natürlich komisch und es ist ja auch zu begrüßen, dass unsere Rechtsprechung da angepasst ist und die Dinge nochmal ein bisschen anders betrachtet. Aber das, was dahinter steht, ist eben nicht, möglichst brutal zurückzuschlagen, sondern eine gerechte Strafe für eine Straftat zu haben. Das ist schon mal wichtig. Und Jesus sagt an der Stelle nicht, das war früher also ganz schlimm und das löse ich jetzt auf. Also früher gab es irgendein brutales Rechtssystem und das löse ich jetzt auf. Sondern er sagt ja letztlich, wie in den Texten vorher auch schon, denkt nicht, dass es ausreicht, einfach nur so das Nötigste zu tun. Er sagt ja letztlich, ich gehe drüber hinaus, macht noch mehr als das, was gefordert ist. Also nicht nur rächt euch nicht schlimmer, als es gut wäre, sondern sagt ja dann, setzt euch überhaupt nicht zur Wehr gegen den, der euch etwas Böses antut. Also denkt nicht, wenn ihr alles richtig gemacht habt, was auf dem Papier steht, dann ist alles in Ordnung, dann wird alles gut, sondern der Standard, den Gott hat, der ist noch ein bisschen höher und er sagt, geht noch ein bisschen weiter. Also erstes Missverständnis, wie ist das mit Auge um Auge und Zahn um Zahn? Und das nächste Missverständnis, wenn man so einen Text liest, dann kommt einem natürlich sofort der Gedanke, und was mache ich jetzt mit so einem Text angesichts aller politischen Entwicklungen? Also was mache ich mit diesem Text angesichts eines Ukraine-Konflikts? Kann ich den da irgendwo für gebrauchen? Ist das nicht völlig utopisch? Kann man mit diesem Brief, ist das ein Freibrief, mit dem man mit diesem Text ja, Wladimir Putin dann entgegentreten kann und kann sagen, okay, wir widerstehen dem Bösen nicht, mach, was du willst mit den Menschen? Führt es nicht ständig dazu, dass man übervorteilt wird und dass das Böse in dieser Welt sich ungehemmt ausbreitet? Es gibt tatsächlich Menschen, die haben das versucht so zu verstehen. Wladimir Putin hatte einen Landsmann lange vor seiner Zeit, der war auch ein bisschen weniger kriegerisch gesinnt, nämlich der Schriftsteller Leo Tolstoi. Und der hat diesen Text so gelesen und hat gesagt, das bedeutet, alle staatlichen Ordnungen sind abzulehnen. Also man soll dem Bösen nicht widerstehen, deswegen alle staatlichen Ordnungen, Polizei und so weiter, das brauchen wir nicht. Aber da ist wieder wichtig zu sehen, bevor man solche Schritte geht, dass in der Bibel in der Regel recht positiv über staatliche Ordnungen gesprochen wird. Da wird sogar gesagt, dass diese ganzen Organe, nicht einzelne Machthaber, aber Organe eines Staates, Sicherheitsapparat und so weiter, dass es von Gott eingesetzt ist, um gerade das Böse in dieser Welt einzudämmen. Dass der Staat das Recht hat, auch gegen Unrecht vorzugehen. Das soll ja gerade das Böse eindämmen. Also man könnte auch sagen, Polizei und Armee haben in gerechten Strukturen natürlich eine ordnende Funktion in dieser Welt und die werden in der Bibel durchaus geachtet. Und das haben Paulus und auch Jesus durchaus immer wieder betont. Und das ist interessant, wenn man sich bewusst macht, dass die staatlichen Ordnungen zu der Zeit damals ja noch weit weniger zuverlässig waren als zum Beispiel unsere staatlichen Ordnungen heute. Und trotzdem sagt Paulus, das ist von Gott eingesetzt. Und deswegen ist es wichtig, bevor man so einen Schritt zieht und sagt, und das nehme ich jetzt als Handlungsanweisung für die Politik, zu schauen, um wen geht es eigentlich hier in dieser Predigt? An wen richtet sich Jesus mit dieser Predigt? Von wem erwartet er genau diese Haltung? Und wenn wir wieder ganz an den Anfang zurückgehen, es geht um das Leben, das ganz normale alltägliche Leben von Christen. Es geht um das Leben von Menschen, die mit Jesus leben. Und da wird etwas deutlich davon, dass wenn ich das mache, dass ich so in zwei Welten lebe. Ich bin Bürger dieser neuen Welt, aber ich bin eben auch noch Bürger dieser Welt. Und das kann man nicht völlig voneinander trennen. Aber es ist natürlich auch klar, solange wir in dieser Welt leben und Gottes Welt noch nicht für alle vollständig sichtbar ist, solange braucht es auch noch diese ganzen ordnenden Funktionen, solange braucht es auch noch andere Maßstäbe. Hier in diesem Text geht es vor allen Dingen um unsere ganz normalen persönlichen Beziehungen. Hier ist nicht die Rede von irgendwelchen Konflikten zwischen Staaten. Es geht weniger um irgendwelche globalen Strukturen. Das wäre manchmal für uns ja vielleicht sogar leichter, weil das ist ja alles ganz weit weg. Also wenn wir jetzt sagen, wir heben diesen Text mal auf die ganz große Ebene, dann ist er weit weg. Aber wenn wir sagen, wir machen den jetzt mal ganz persönlich und sagen, das mit der Liebe zu anderen und mit der Liebe zu Leuten, die uns weniger freundlich gesonnen sind, das ist was ganz Persönliches. Ich glaube, dann wird das viel komplizierter als alles andere. Und von daher bleibt am Anfang auch wieder diese ganz einfache Frage, ob du ein Bürger dieser Welt bist und ob du von dir sagen kannst, dass du dieses Bürgerrecht von Gottes Welt hast. Bevor du dir über diesen Text Gedanken machst, ist es gut, sich immer wieder über diese Frage nochmal Gedanken zu machen und sich darauf zu fokussieren. Dass wir in diesen zwei Welten leben, bedeutet andererseits natürlich auch nicht, dass Christen in der Politik alle ihre Maßstäbe beiseite lassen müssen, dass es egal ist und dass sie sagen können, es soll da überhaupt keine Rolle spielen. Es ist eben ein doppeltes Bürgerrecht und das ist nicht immer ganz einfach zu trennen. Jetzt haben wir uns einige Minuten Zeit genommen zu sagen, was ist mit diesem Text nicht gemeint. Es geht also bei Auge um Auge, Zahn um Zahn, nicht um Blutrache. Und es geht bei diesem Text nicht um irgendwelche primären Handlungsanweisungen für die Politik. Aber dann ist ja immer noch spannend genug, was ist denn jetzt damit gemeint und wie leben wir das denn? Und das ist der zweite Gedanke, was ist gemeint? Und dann gehen wir in diesen Text rein und wir merken, das ist viel verlangt. Das ist nichts, was man mal einfach so aus dem Ärmel schüttelt. Und wir könnten jetzt über alle diese einzelnen Beispiele reden. Es sind ja verschiedene Beispiele, dass Jesus sagt, wenn dich jemand auf die eine Backe schlägt, halt ihm die andere hin. Wenn jemand sagt, er will dein Hemd haben, dann gib ihm eben auch noch deinen Mantel. Wenn jemand sagt, geh eine Meile mit mir, und das bezieht sich wahrscheinlich auf so ein System im damaligen Römischen Reich, dass die Römer die Besatzungsbevölkerung dazu zwingen konnten, für sie bestimmte Dienste zu übernehmen, dann soll man sagen, ja, dann gehe ich eben gleich noch das Doppelte mit. Und dann soll man auch noch seine Feinde lieben. Also viele spannende Beispiele, die wir nicht alle jetzt betrachten können, weil man könnte über jeden einzelnen Vers wahrscheinlich mindestens eine Predigt halten. Aber ich glaube, alle diese Beispiele verbindet eine Sache und darum geht's. Es geht um eine Haltung, die dahinter ist. Es geht um eine Herzenseinstellung, die alle diese Beispiele verbindet. Und das ist eben diese Einstellung, das Unerwartete tun, nicht das tun, was das Normale wäre und großzügiger sein als erwartet. Ja, das verbindet diese Beispiele im ersten Teil. Und auch das mit der Feindesliebe. Das ist jeweils das, was Jesus sagt, was sein Maßstab ist, ist das zu tun, womit keiner rechnet. Hier ist es auch noch spannend zu sehen, dass Jesus sich ja oft hier auf Texte aus dem Alten Testament bezieht und sagt, ihr habt gehört, dass das gesagt wurde. Im Alten Testament steht nirgends, dass man seine Feinde hassen soll. Das haben die Theologen damals irgendwie offensichtlich in der Überlieferung noch mit da reingemogelt, ist einfach noch wichtig zu wissen. Aber was Jesus hier sagt ist, zahle dem anderen das nicht mit gleicher Münze heim, sei überraschend anders, hab die Bereitschaft, dich auch mal übervorteilen zu lassen und nicht gleich zu denken, ich komme jetzt zu kurz und verzichte auf persönliche Rache und Vergeltung. Und hier geht es ja wirklich auch um ganz konkrete Personen. Das passt vielleicht auch nochmal dazu, dass es gar nicht so um diese großen Strukturen geht, sondern setzt euch nicht zur Wehr gegen den, der euch etwas Böses antut. Das ist nicht irgendwie so ominös das Böse, sondern es geht wirklich um eine Auseinandersetzung, die ich habe. Und ich hoffe natürlich, dass die meisten von uns jetzt nicht solche Beziehungen haben, wo wir das Gefühl haben, da will uns wirklich jemand übel ans Leder. Aber vielleicht ist es manchmal doch so. Und man könnte das, was Jesus hier sagt, auch anders kurz zusammenfassen. Selbst der Mensch, von dem du sagst, der ist dein Feind, selbst der ist in Gottes Augen immer noch ein Mensch. Und deshalb fordert er auf, anders zu handeln. Vor einigen Wochen, schon ein bisschen her, hat Timo Blissenbach hier vorne darüber gesprochen, was es heißt, als Christen sichtbar und anders zu sein. Und ich glaube, das ist in diesem Text auf die Spitze getrieben. So anders, wie es hier beschrieben wird, anders, hätte ich beinahe gesagt, geht's kaum. eben nicht immer auf das eigene Durchkommen zu setzen, auf dieses Recht, auf dieses scheinbare Recht, etwas zu haben oder auf das Recht auf Vergeltung. Und vielleicht gehen dir jetzt, wenn du das hörst, schon so ganz konkrete Situationen durch den Kopf. Und du denkst, genau da piekst mich dieser Text jetzt. Da habe ich das Gefühl, aber das kann er doch damit nicht meinen. Weil ich glaube, das sind genau die Stellen, die tatsächlich gemeint sind. Da, wo es uns mal besonders herausfordert. Da, wo wir so den Impuls haben, jetzt mal eben sofort dem nachzugehen, was eben als erstes uns in solchen Situationen in den Kopf kommt. Und immer wenn dieser Impuls da ist, dann erinnert uns dieser Text dran, tu das Unerwartete und tu es anders. Und nun kann man natürlich sich fragen, was will Jesus eigentlich hiermit? Warum sagt er sowas? Was soll mir das bringen? Das ist doch völlig absurd. Und überhaupt habe ich damit eigentlich nur Nachteile und es kann doch nicht sein, dass ich dann am Ende nur ausgenutzt werde. Es hat das Potenzial, auch wenn es um ganz persönliche Sachen geht, so eine Spirale von Gewalt und Gegengewalt und wenn es nur verbal ist, zu durchbrechen. Und eben dieser Spirale von Hass und Gewalt nicht mehr Nahrung zu bieten. Und ich glaube, dass das auf viele wiederum beeindruckend wirkt. Ich habe ein Beispiel mitgebracht oder zwei. Ich fange mal mit dem ersten an. Am 2. Oktober 2006 erschoss ein Amokläufer an einer christlichen Schule in den USA in Pennsylvania unter anderem 5 kleine Mädchen und dann sich selbst. Und diese Schule wurde schwerpunktmäßig von Schülerinnen der Glaubensgemeinschaft der Amischen besucht. Das sind die, die oft noch so ein bisschen auffallen durch altertümliche Kleidung und ihre längeren Bärte. Und was interessant war, war die Reaktion dieser Glaubensgemeinschaft auf das, was da passiert ist. Kann man nachlesen, unter anderem bei Wikipedia. Da steht der Aspekt, welcher die Öffentlichkeit in den USA am meisten beschäftigte, neben dem Grauen des Verbrechens selbst, war die Vergebung der Amischen, einschließlich ihrer Unterstützung der Familie des Täters. Ein Großvater eines der ermordeten Mädchen wurde mit den gegenüber einigen jüngeren Verwandten geäußerten Worten zitiert, "We must not think evil of this man." Also, wir dürfen von diesem Mann nicht böse denken. Es sei falsch, den Täter zu hassen. Nach der Tat suchten sie die Familie des Täters auf, sie boten der Familie ihre Vergebung, trösteten sie, sie gründeten einen Wohltätigkeitsfonds und sammelten Geld für die Familie des Amokläufers. Etwa 30 Amische nahmen an Roberts, also das war der Amokläufer, an seiner Beerdigung teil. Mary Roberts, die Witwe des Täters, wurde zur Beerdigung eines der ermordeten Mädchen eingeladen. Sie verfasste einen offenen Brief, in dem sie ihnen für ihre Vergebung, ihre Güte, ihre Barmherzigkeit dankte. Das Verhalten der Amischen habe nicht nur ihrer Familie geholfen, es wirke weit darüber hinaus und könne die Welt verändern. Ich glaube, das spricht für sich, wie es wirken kann, wenn jemand so anders handelt, ohne dass ich sage, dass das in jeder Situation leicht ist. Und ich glaube auch nicht, dass es dieser Gruppe damals leicht gefallen ist, keineswegs. Aber ich glaube, wenn wir so etwas hören, dann merken wir etwas von dieser Kraft, die dahinter steckt, so anders zu handeln. Es wird Beachtung finden, wenn auch nicht immer Beifall. Und wenn du jetzt denkst, aber wenn ich das mache, dann werde ich doch immer ausgenutzt. Ich glaube nicht, dass in jeder Situation es bedeutet, dass ich immer einfach im Sinne von der Klügere gibt nach, alles machen muss, was andere von mir wollen. Und das finde ich auch wieder spannend, wenn man in die Bibel reinschaut. Leute wie Jesus und Paulus, die konnten sehr wohl auch für ihre Interessen eintreten. Und die konnten sehr wohl auch sagen, wenn ihnen irgendwo Unrecht geschehen ist. Gerade bei Paulus findet man das immer wieder, wenn er vors Gericht gestellt wird, dass er sich auf seine Rechte beruft. Dass er sagt, und das ist mein Recht. Also da, wo Unrecht geschehen ist, da konnten sie das auch benennen. Und trotzdem bleibt diese grundsätzliche Haltung. Es geht auch nicht darum, dass Böses nicht Böses bleibt und dass Böses nicht von Staats wegen bestraft werden muss. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir natürlich in einem Staat leben, der Unrecht nicht einfach Unrecht sein lässt. Aber es geht um die persönliche Haltung dahinter und die Frage, was macht das mit meinem Herzen, wenn ich mich dieser Spirale von Hass und üblen Gedanken hingebe? Und ich glaube, das kann wichtig sein, denn das mit der Feindesliebe, es hat ja immer zwei Aspekte. Es hat den Aspekt des anderen und wie ich ihm begegne, aber es hat auch die Komponente, was das denn mit mir macht. Und ich bin überzeugt, da, wo ich die Kraft bekomme, zu vergeben und anders zu reagieren, da sorgt es auch bei mir für innere Versöhnung. Da kann das bei mir für innere Heilung sorgen, dass ich eben nicht ständig mit so einer Wunde rumlaufen muss. Ich habe ein zweites Beispiel mitgebracht. Das stammt aus Deutschland, ist schon ein paar Jahre her. Und vielleicht haben einige Anfang des Jahres den Film gesehen im Fernsehen, Honecker und der Pastor. Da geht es um die Geschichte des Pastors Uwe Holmer, der in der DDR Pfarrer war, der, weil er Pfarrer war und jetzt kein Freund dieses ganzen Systems, Nachteile hatte. Seine Kinder, die durften alle nicht studieren, mussten vorzeitig die Schule verlassen. Und dann kam die Wende und nach der Absetzung der Regierung, nach der Absetzung von Staatschef Honecker, wollten viele nichts mit ihm zu tun haben. Keiner wollte ihm irgendwie Asyl gewähren. Und irgendwann kam man auf die Idee, man könnte doch mal bei der Kirche nachfragen, ob die nicht einen Platz für Honecker hätten. Und Uwe Holmer nahm Honecker bei sich im Pfarrhaus auf. Seine Familie wohnte einige Zeit mit dem Ehepaar Honecker zusammen. Und als er gefragt wurde, warum er das gemacht hat, sagte er, wir können nicht sonntags beten, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, wenn wir dann in solchen Situationen nicht handeln. Und es ist dann interessant, das kam auch in dem Film ganz gut zum Ausdruck, wie er dann angefeindet wurde von allen Seiten, wie Leute sagten, das kann man doch nicht machen. Und natürlich hatten viele durch Honecker viel Leid erfahren und haben sich beschwert, wie kann man ihm jetzt Gutes tun. Und er berichtet dann auch in einem seiner Bücher, dass ein Mann ihm vorgeworfen hat, wie können Sie dem Honecker vergeben? Sie wissen ja gar nicht, was er mir angetan hat. Und seine Reaktion, es stimmt erstens nicht, dass er mir nichts angetan hat, denn meine Kinder konnten auch nicht auf die Schule gehen, aber ich habe ihm auch nur das vergeben, was er mir angetan hat. Das, was er Ihnen angetan hat, das kann ich ihm nicht vergeben. Das müssen Sie tun, aber ich rate Ihnen dazu, sonst wird Ihr Hass Sie auffressen. Das war seine Reaktion und ich glaube, da wird etwas von der inneren Kraft auch dieses Andershandelns deutlich. Da, wo wir selber so eine Wunde mit uns herumschleppen, da bietet diese Nachricht das Potenzial, damit fertig zu werden. Und vielleicht werden wir belächelt, vielleicht denkt man, man kommt zu kurz, aber es hat Potenzial. Und es ist mir klar, das ist nicht einfach. Man könnte auch sagen, es kann brutal schwer sein, angesichts dessen, was manche Menschen vielleicht erlebt haben. Und ich glaube, dass es auch nicht umsonst der Höhepunkt dieses Kapitels ist, wo Jesus immer wieder sagt, das ist der schriftlich fixierte Maßstab irgendwo und das ist das, was ich euch sage, was damit wirklich gemeint ist. Und es steigert sich gewissermaßen und das hier ist das Unerwartetste. Und Jesus sagt immer wieder, mein Maßstab ist höher, tut nicht nur das, was jeder tun würde. Das sagt er hier im Text auch. Bestimmte Sachen, das macht jeder. Aber mein Maßstab, der geht nochmal in eine andere Richtung. Und wie gesagt, es ist mir klar, ich habe jetzt Beispiele genannt, wie das aussehen kann. Aber sowas ist natürlich immer schwer von außen zu befehlen. Und das kann ein Prozess sein, der sehr, sehr lange dauern kann. Das geht nicht einfach so mit, ich lege einen Schalter um und dann kann ich all diese Verletzungen, die ich irgendwie habe, kann ich die hinter mir lassen. Und es ist mir wichtig, dass das jetzt nicht falsch rüberkommt. Vielleicht sitzt du jetzt hier und du denkst, der da vorne, der hat ja gut reden, der weiß ja nicht, was meine Situation ist. Und es stimmt. Ich weiß es nicht in vielen Fällen. Und es ist eine persönliche Sache. Ich kann das nicht befehlen, mach das. Das muss jeder für sich durchkämpfen. Ich kann nur das sagen, was Jesus in seinem Wort dazu sagt. Und ich kann nur mit dem Pastor Uwe Holmer dazu raten, dass so eine offene Wunde immer die Gefahr hat, dass sie da bleibt, dass sie anfängt, sich zu entzünden, dass sie mich in meinem Leben schwächt. Und dass es deshalb gut ist, das anzugehen. Aber weil es nicht einfach ist, deswegen ist es ja gut, dass Gott auch immer wieder sagt, er lässt uns auf diesem Weg nicht alleine. Vielleicht fängt es damit an, dass wir für diese Sache beten. Hier im Text heißt es ja auch, liebt eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen. Vielleicht fängt es damit an, dass man versuchen kann, für diese Menschen, mit denen man irgendwie noch etwas offen hat, zu beten. Und einfach dafür zu beten, dass es gelingt, sie anders zu sehen, auch wenn das vielleicht super schwierig ist und auch wenn einem das so unmöglich scheint. Aber das ist das große und vielleicht auch heilende Potenzial dieser herausfordernden Botschaft. Doch gerade da, wo wir merken, es ist schwierig, bleibt natürlich zum Abschluss auch noch die Frage, was kann uns dabei helfen, das umzusetzen? Der dritte Gedanke, wie können wir das umsetzen? Auch an dieser Stelle wird es wieder deutlich, Jesus fordert uns heraus. Und mit Jesus zu leben, das fordert uns heraus, alle unsere Bereiche durch seine Brille zu betrachten und in allen Bereichen unseres Lebens anders und neu zu denken. Und deshalb auch andere Menschen mit seinen Augen zu sehen. Und dann finde ich es eine interessante Begründung, was Jesus ja hier auch im Text sagt. Er sagt, Gott lässt seine Sonne über Bösen und Guten aufgehen. Gott lässt es regnen für Gerechte und Ungerechte. Das heißt, es gibt erstmal so ein allgemeines, gnädiges Handeln Gottes über allen Menschen. Und weil das so ist, weil Gott jeden Menschen so sieht, deshalb sind auch die, die ihm nachfolgen, erstmal aufgerufen, allen Menschen in Liebe zu begegnen, egal ob sie die Werte oder die Einstellungen teilen. Weil das so ist, sind übrigens auch Menschen ohne Gott in der Lage, die richtigen Dinge zu tun, weil Gott in seiner allgemeinen Gnade allen Menschen begegnet. Deswegen sagt ja Jesus hier auch, klopft euch nicht auf die Schultern, wenn ihr so das Normale macht, das macht eh jeder. Aber er fordert uns heraus, die Menschen mit Gottes Augen zu sehen. Eben, er liebt sie alle. Aber dann endet dieser Text mit der Aufforderung, ihr aber sollt vollkommen sein, wie auch euer Vater im Himmel vollkommen ist. Das erinnert auch wieder an den vorderen Teil der Bibel, da hat Gott dem Volk gesagt, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und wenn wir das lesen, spätestens dann müssen wir ehrlich werden und müssen sagen, wir sind nicht Gott und wir können das nicht dauerhaft. Wir werden das auch nicht dauerhaft schaffen. Ich meine, wer würde das schon von sich sagen, ich bin vollkommen, ich bin perfekt? Vermutlich keiner, zumindest wenn man anfängt, gründlich über sich nachzudenken. Und das sagt Jesus ja hier damals auch wieder denen, die von sich gedacht haben, sie seien es. Und dann merken wir, wir brauchen mehr als einfach nur den guten Willen, das zu tun. Wir brauchen eine innere Erneuerung, die unser Herz verändert, die dieses Herz, das immer wieder Angst davor hat, zu kurz zu kommen und deshalb vielleicht auch so zu handeln, die das neu macht. Wir brauchen nicht nur diese allgemeine Gnade Gottes, die allen Menschen gilt und die dafür sorgt, dass diese Welt funktioniert, sondern wir brauchen wirklich eine erneuernde, eine rettende Gnade Gottes in unserem Leben. Und die sagt uns, wir können heilig und vollkommen in Gottes Augen sein, nicht weil wir das jemals erreichen und wenn wir uns noch so anstrengen, sondern weil Jesus uns diesen Status schenkt und weil er alles dafür getan hat, dass wir diesen Status haben können. Stellvertretend für unsere Versäumnisse, stellvertretend für das, was bei uns eben, was wir schuldig geblieben sind, hat er das übernommen. Und wenn wir unser Vertrauen darauf setzen, dann erklärt er uns zu den Bürgern seiner Welt. Dann sagt er, das ist jetzt euer Status. In meinen Augen für vollkommen erklärt. Und dann können wir auch etwas davon sichtbar machen. Dann können wir etwas von dieser Familienähnlichkeit, sage ich mal, auch bei anderen leben. Und es mag sein, dass es nach menschlichen Maßstäben der Weg des geringeren Erfolges ist. Des geringeren Einflusses. Aber Jesus sagt, denk nicht nur in dieser Welt, denk langfristig, lebe für ein besseres Ziel. Selbst wenn du menschlich gesehen auf der Verliererstraße bist, selbst wenn das vielleicht sogar heißen könnte, du hast Nachteile. Selbst wenn dieser Weg für viele Menschen heute in dieser Welt auch heißt, dass sie leiden. Und da, wo wir das Gefühl haben, das ist unmöglich, das zu schaffen, und da, wo wir sehen, dass genau das ja die Christenheit in ihrer Geschichte längst auch nicht immer gelebt hat, dann ist es wichtig, das immer wieder zu sehen. Im Zentrum unseres Glaubens steht ein Mann, nämlich Jesus selbst, der genau das getan hat, der bereit war, mehr als gefordert zu geben, der das Unerwartete getan hat und mehr als nötig. Er hat nämlich alles gegeben. Es geht im christlichen Glauben zuerst um Jesus, der uns diese Vollkommenheit zuspricht, obwohl wir sie nicht haben. Und es geht um ihn, der bereit war, für seine Feinde zu sterben, der noch am Kreuz für seine Feinde gebetet hat, um Vergebung. Das ist Feindesliebe auf die Spitze getrieben. Und darauf müssen wir uns fokussieren. Von seiner Liebe müssen wir unser Leben durchdringen lassen. Er schenkt uns seine Identität. Das Wissen, wir sind bei ihm angenommen. Und darin liegt auch der Schlüssel, bereit zu sein, das Unerwartete zu tun, sich übervorteilen zu lassen. Wenn ich weiß, was Gott über mich denkt, wenn ich weiß, dass ich bei Gott angenommen bin und dass er mir etwas zuspricht, dann kann ich es aushalten, dass ich bei Menschen vielleicht manchmal belächelt werde. Dann kann ich es aushalten, dass ich auch mal Nachteile in Kauf nehme. Er will uns damit prägen und er will uns verändern. Und die Beispiele, die ich erwähnt habe, die haben ein bisschen was davon zum Ausdruck gebracht. Es ist der Weg der Nachfolge zu dem hin, der selbst bereit war, für seine Feinde zu sterben. Und vielleicht ist es, so wie es für Jesus der Weg ans Kreuz war, auch für uns manchmal der Weg in manche Leiden, aber eben auch der Weg zu einem guten Ziel. Die Identität in ihm, das, was er uns zuspricht, das ist der Schlüssel. Und das geschieht dadurch, dass wir uns das in seinem Wort immer wieder zusprechen lassen. Es geschieht dadurch, dass wir im Gebet mit ihm in Verbindung bleiben und dass wir vertrauen auf das, was er uns sagt und dass wir dem, was er sagt, mehr glauben als dem, was wir selber uns manchmal sagen oder was andere uns sagen. Es bleibt ein Lernprozess und die Gemeinde bleibt dafür ein gutes Trainingszentrum. Und es ist mein Wunsch, dass wir an der Stelle weiter Trainierende bleiben. Bevor wir gleich ein Lied singen, möchte ich euch einladen, euch ein paar Momente der Stille zu gönnen, nachzudenken über das, was ihr gehört habt und vielleicht sich nochmal Gedanken zu machen, wo könnte vielleicht für dich in der kommenden Woche das Unerwartete dran sein? In welcher Situation könnte es nötig sein, so diese zweite Meile auch noch mitzugehen? Oder vielleicht auch ganz konkret, in welcher Situation hast du diese Feindesliebe nötig? Für wen möchtest du noch einmal bewusst beten? Wir nehmen uns ein paar Momente, um darüber nachzudenken und singen dann ein gemeinsames Lied.